Das Buch der Bücher, die Bibel. Für einige Leser manchmal wortwörtlich ein Buch mit 7 Siegeln. Einzelne Stellen darin scheinen nämlich auf den ersten Blick manchmal einfach keinen Sinn zu machen oder gar in Widerspruch zu anderen Bibelstellen zu stehen. Und bei knapp bemessenen Vorlesungszeiten haben selbst Theologiestudenten nicht immer die Möglichkeit, all ihre Fragen zur Bibel in der Vorlesung direkt an einen Professor zu stellen. Und Laien oftmals schon gar nicht. Radio Horeb hilft an dieser Stelle und bringt auf einzigartige Weise jetzt die Uni zu Ihnen nach Hause. Für Sie ist heute Leon Bichler in München im Studio und ich begrüße alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur aktuellen Ausgabe von Frag den Prof zur Bibel. In dieser Sendung haben unsere Hörerinnen und Hörer ab jetzt die Möglichkeit, uns anzurufen und unseren Bibelexperten, den emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg, zu all jenen Bibelstellen live zu befragen, die Ihnen unverständlich oder widersprüchlich scheinen. Rufen Sie uns jetzt an und stellen Sie all Ihre Fragen zu unverständlichen Bibelstellen live an unseren Fachmann unter 089 517 008 008. Ich wiederhole, 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Gleich starten wir direkt mit diversen Fragen zur Bibel und so begrüße ich zuvor ganz herzlich meinen Sendungsgast, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Willkommen, Professor Berger. Schön, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen.
Ja, hallo.
Professor Berger, bei einer der letzten Sendungen hat eine Anruferin leider mangels Zeit nicht mehr die Chance gehabt, ihre Frage zu stellen, nämlich Frau Kerstin aus Neunkirchen, und wir haben ihr versprochen, das jetzt auf jeden Fall noch auszurichten. Und sie fragt, was ist denn die Bedeutung vom Verfluchen und Segnen im Alten Testament? Ist der Fluch einfach das Gegenteil vom Segnen und ist es so viel wie schlecht sprechen oder was genau heißt Fluchen da? Und was hat es mit den Flüchen Noahs oder auch dann im Neuen Testament den Flüchen Jesu zu tun? Man erinnere sich an den von Jesus verfluchten Feigenbaum. Zugleich soll man aber doch nicht verfluchen, laut christlicher Überzeugung. Und das scheint unserer Hörerin aus Neunkirchen jetzt irgendwie widersprüchlich zu sein.
Ja, bleiben wir zunächst bei dem Feigenbaum. Jesus vollzieht hier eine Zeichenhandlung. Denn wo immer in der Bibel vom Fluchen oder Segnen die Rede ist, geht es um Menschen, die Böses oder Gutes getan hat. Neutestamentlich gesprochen heißt es, selig sind die trauernden, weinenden, Verfolgten und wir aber denen, die andere verfolgen und so weiter. Also Seligpreisungen und Wehrufe drücken das aus, was in der Sprache des Alten Testamentes segnen oder verfluchen heißt. Und wenn Jesus nun den Feigenbaum verflucht oder ihm nichts Gutes wünscht, dann ist das eine Handlung symbolischer Art, eine Zeichenhandlung, die deutlich machen soll, was einer Kreatur geschieht, wenn sie sich ausdrücklich der Botschaft des Heils widersetzt. Der Feigenbaum selber hat weder Gutes noch Böses getan, aber dass Jesus hier etwas symbolisch vollzieht, war für die Menschen tief eindrücklich, denn sie haben sich gewundert, wieso ist ein Feigenbaum, der doch unschuldig ist, plötzlich verdorrt. Die Antwort war, dies ist ein Zeichen für das, was mit denen geschieht, die Gottes Gnade verweigern, die sozusagen verdorren und ihres Lebens nicht mehr froh werden. Wir stoßen bei der Gelegenheit auf die Dimension von Segen und Fluch überhaupt. es ja auch beim Gericht. Nach den Gerichtsaussagen heißt es entweder, kommt ihr Gesegneten meines Vaters oder weichet von mir, ihr Verfluchten. Nach diesen Gerichtsaussagen haben einen Sinn nicht als irgendeine Art von Weissagung, sondern sie haben ihren Sinn in der Gegenwart. Dort werden sie gehört, dort kann man sie zu Herzen nehmen. Denn Segen und Fluch, die hier angekündigt werden, heißt, wie ich mich entscheide, das bleibt nicht folgenlos, sondern das betrifft mich selber. Nicht irgendein Interesse des Herrgotts an Anerkennung, das ist es gar nicht, sondern wer nicht will, der will sich selber nicht. Unglauben ist also insofern ein Zeichen des Selbsthasses. Das macht Jesus deutlich. Wer den Glauben verweigert, trotz besseren Wissens, trotz freundlichen Angebotes, trotz wiederholtem Zureden, trotz Verheißung der Sündenfreiheit, der muss sehen, wie er zurechtkommt. Der bleibt in seiner engen Behausung und dem entgeht die Freiheit. Soweit.
Und hat dann auch die Stelle, wo Jesus eben sagt, wenn ihr in ein fremdes Haus eintretet, dann wünscht dort euren Frieden und euer Friede kommt dann wieder auf euch, wenn es nicht angenommen wird. Hat es dann auch damit zu tun, mit dieser Thematik, ja, Segen und Fluch?
Ja, das hat zu tun mit der Auffassung der alten Juden über das gesprochene feierliche Wort. Denn wenn das Wort, das wir gegen jemanden richten, nicht zutrifft, dann kommt es zurück. Oder wenn es ein Segenswort ist, das abgelehnt wird, dann kommt es zurück. Das Wort ist also nicht vergänglich oder nur Schall und Rauch, sondern das Wort ist wie ein Ding, das wir aus uns hervorbringen. Und dieses Ding kann entweder angenommen werden, wo es nötig ist, oder zurückkommen. Diese Auffassung haben wir nicht mehr. Das ist der Unterschied zur biblischen Anschauung. In der biblischen Anschauung kann das Wort zurückkommen. Und zwar, wenn man jemanden zu Unrecht verflucht, dann trifft es einen selber. Deshalb warnt Jesus davor, andere Menschen zu verfluchen. Weil für den Fall, dass man Unrecht hat, dieser Fluch einen selber treffen wird. Das ist dieselbe Auffassung. Das Wort, das wir sprechen, ist wie ein Ding, das im Raum steht. Entweder kommt es an oder es kommt auch für uns zurück. Und wenn es ein Fluch war, der auf uns zurückkommt, dann trifft er uns selber. Wenn man das auf Neudeutsch ausdrückt, könnte man sagen, wenn man jemandem in Worten Unrecht tut, dann kann man damit rechnen, dass es am Ende einen selber trifft. Im Grunde haben wir auch noch ein Stück dieser biblischen Anschauung bewahrt.
Ja, vielen Dank, Professor Berger, für diese ersten erhellenden Impulse zu schwierigen Bibelstellen. Das hat jetzt alles eine Frage einer ehemaligen Hörerin betroffen, die in einer der vorherigen Sendungen leider nicht mehr drankam. Jetzt haben wir neue Sendezeit und damit für all unsere Hörerinnen und Hörer wieder eine neue Möglichkeit, hier anzurufen und alle unverständlichen Fragen, die Ihnen schon länger unter den Nägeln brennen, zur Bibel jetzt an unseren Experten zu stellen und dann vielleicht eine, ja, wirklich aufschlussreiche Antwort zu bekommen. Rufen Sie dazu an unter folgender Rufnummer: 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 vor. Professor Berger, eine Frage aus der Redaktion, bevor dann die ersten Hörerfragen hier kommen, lautet zu Genesis 1 bis 2 zum Beispiel, also Genesis 22, 1 bis 2 und noch weitere Stellen, wo der Engel des Herrn zu Abraham so spricht, als ob es Gott selbst wäre. Warum spricht denn der Engel so, als ob es Gott selbst wäre? Ist es üblich im Alten Testament?
Ja, das ist eine Vorstellung, die bei uns noch nachwirkt, wenn wir von einem Botschafter eines Landes in einem anderen Land sprechen. Also der deutsche Botschafter in Russland etwa übermittelt ja nicht als Privatperson seine Meinungen, etwa wenn er an Herrn Putin sich richtet oder wenn er dort eingeladen wird oder sich anmeldet, sondern er spricht dann die Meinung der Bundeskanzlerin aus. In der Person dessen, der einen sendet. Das ist die orientalische Vorstellung des Gesandten, der eben an keiner Stelle privat ist, sondern Amtsperson. Und so ist es auch bei einem Botschafter. Er macht privat denken, was er will. Als Botschafter hat er das zu übermitteln, was ihm die Regierung, in diesem Fall der Außenminister, anvertraut. Das ist die alttestamentliche Anschauung vom Boten, die auch im Neuen Testament eine Rolle spielt, weil die Frage, wie man überhaupt sich Dreifaltigkeit denken soll, darauf aufbaut. Auf einer Repräsentanz Gottvaters. Dann wird diese Repräsentanz in Jesus Christus übertroffen. Über das Maß, das bei Propheten üblich war. Die Propheten heißen die Gesandten Gottes. Die Propheten sagen, so spricht Gott. Jesus dagegen ist nicht nur ein Prophet, sondern Sohn Gottes. Und deshalb kann er im eigenen Namen reden. Deshalb sagt er in keinem Jesuswort, das wir kennen, so spricht Gott. Sondern er selber ist Gott und redet als der Sohn. Also der Unterschied von Kindschaft und bloßem Gesandtsein. Und das Gesandtsein bedeutet aber schon, dass man zitiert. So tun das die Propheten. Die sagen, so spricht Gott, der Herr, Doppelpunkt.
Ja, vielen Dank, Professor Berger, für diese Erläuterung. Ich glaube, das heißt ja eben diese sogenannte, wie Sie es kurz erwähnt haben, Botenspruchformel.
Ja.
Und ist so eine, ja, geprägte Wendung im Alten Testament. Jetzt haben wir schon einen ersten Anrufer bzw. mehrere Anrufer in der Leitung, die jetzt die Chance nutzen, ihre Fragen rund um die Bibel an Professor Berger live zu stellen. Es sind noch Leitungen frei und daher der Aufruf erneut an alle Hörerinnen und Hörer, wenn Sie eine Frage haben, die Sie schon länger irgendwie quält, wo Sie schon länger nicht wissen, wie das in der Bibel gemeint ist, jetzt haben Sie die Chance, sich das von einem echten Fachmann erklären zu lassen. Rufen Sie dazu an unter 089 517 008 008. Als ersten Anrufer begrüße ich aus München Herrn Beank. Grüß Gott auf Radio Horeb. Herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank auch. Grüß Gott, Herr Professor Berger. Beank ist mein Name. Herr Professor,
Verzeihung.
Mal kein Problem. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die tolle Sendung. Ich bin vor 2 Wochen draufgestoßen, habe mir auch die letzten vergangenen 6 Sendungen von Ihnen angehört in den letzten 2 Wochen. Also ich finde das ganz toll, dass Sie das machen. Ich habe tatsächlich eine Frage und bin jetzt ganz positiv überrascht, dass ich sie Ihnen tatsächlich jetzt schon persönlich stellen kann.
Tun Sie das mal.
Umtreibt. Ich habe die Bibel gelesen, ich bin evangelischer Christ, ich habe 2 Kinder im Alter von 2 und 4 und ich habe gemerkt, ich tue mich sehr schwer mit der Frage, gerade im Alten Testament ist es ja so, es werden auch im Namen Gottes aus anderen Stämmen Frauen und Kinder, Unschuldige getötet. Jetzt haben wir das Neue Testament. Jesus war in der Welt, er ist für uns am Kreuz gestorben. Nur ich denke mir dann, wenn ich als Vater mir vorstelle, was es auch heute gibt, dass Kinder mit Knochenkrebs oder ganz furchtbaren Erkrankungen, die in keinster Weise irgendeine Form von Schuld ja jetzt in sich tragen. Ich denke mir immer, ich bin gläubiger Christ und ich bin froh über den Glauben. Ich denke mir, ich weiß nicht, ob ich das aushalten könnte, wenn das mit meinen beiden Töchtern im Alter von 2 und 4 passieren würde. Und ich sehne mich nach einer Exegese jetzt auch im Neuen Testament, was man in einem solchen Fall, was die Bibel dazu sagt, also wie man sich, verstehen Sie, ob es hierfür eine Form von Rechtfertigung, eine Form von Trost, wie man sich in einer solchen Situation den Glauben bewahren kann. Das ist sicherlich eine der schwierigsten Fragen, die ich mir für einen Theologen vorstellen kann, aber ich denke mir, ich hoffe, der Fall trifft nie ein, wenn es so ist, dass ich mir meinen Glauben bewahren kann. Und ich halte Sie für eine Koryphäe und wäre sehr dankbar für Ihre Meinung dazu.
Ja, die Frage, die Sie stellen, ist eine, die unsere und die jüdische Religion seit Jahrtausenden bewegt. Und deshalb kann ich mir auch nicht anmaßen, die letztgültig zu lösen. Die Frage entsteht schon bei Hiob im Alten Testament. Spätestens dann wird gefragt, warum muss Hiob leiden? Die Antwort ist, das sind eben die Naturgesetze. Das finde ich eine wichtige Antwort auch für heute, wenn jemand sich infiziert oder, wie ich heute Morgen gerade gehört habe, meine alte Tante unheilbaren Krebs hat, dann sind es zunächst einmal Naturgesetze. Dann sollte man zunächst nicht direkt fragen, will Gott das, sondern so wie die Welt funktioniert, ist sie an Gesetzmäßigkeiten gebunden. Und wir wissen alle miteinander, dass diese Gesetze, nach denen die Welt abläuft, nicht nur Angenehmes bewirkt. Auch die Krebszellen wollen leben. Das ist tragisch, wenn das zusammenkommt. Aber der Herrgott pflicht in der Regel nicht einzugreifen. Wir haben kein Recht auf Wunder. Wenn es dann doch Wunder gibt, wie zum Beispiel massenhaft in der Verkündigung Jesu, das muss man schon sagen. Es gibt keinen antiken Religionsstifter oder Philosophen, der auch nur annähernd mit so vielen wunderbaren Ereignissen verbunden wird wie Jesus. Dann kann man fragen, warum geschieht mir selber so etwas nicht? Warum nur der Schwiegermutter des heiligen Petrus im Neuen Testament? Oder warum nur den allerdings vielen Heilungen im Laufe der Kirchengeschichte? Jeder der fast schon unzählbar vielen Heiligen hat also Wunder gewirkt, die den Menschen geholfen haben. Aber warum geschieht das nicht überhaupt? Warum hat Gott die Welt nicht anders gemacht? Warum gibt es vernichtende Bakterien und andere Krankheiten? Warum sind sie nicht von Anfang an gestoppt? Eine Antwort können wir nicht geben, weil wir nicht dem Herrn Gott über die Schulter schauen können. Wir haben keinen Einblick, wenn man das mal modern sagen darf, in den Computer des Herrn Gottes, sondern die meisten Dinge geschehen so, wie die Naturgesetze sind. Wenn man sich angesteckt hat, wird man krank. Das, was der Herrgott will, geht allerdings in jedem Fall darüber hinaus. Und die Wunder, die geschehen, sind eigentlich nur ein Zeichen für das, was weitergeht als eine bloße Heilung. Denn all die vielen Geheilten der Kirchengeschichte sind ja auch danach gestorben. Daraus allein schon folgt, dass ein wunderbares Eingreifen nicht für sich steht, nicht eine abgeschlossene Lage beschreibt, sondern ein Zeichen ist für etwas, das viel, viel weitergeht. Und so sollten wir auch die Bibel lesen in den positiven Zeichen, und die heiligen Geschichten als Tröstung verstehen, dass Gott viel mehr will. Was ist dieses mehr? Darüber gerade erfahren wir von Jesus sehr viel. Er sagt, alle, die getauft sind auf den Namen Jesu, die stehen gewissermaßen im Windschatten Jesu, für die tritt er ein. Das bedeutet, sie gehen nicht verloren. Das bedeutet, sie sind geborgen in Gottes Versöhnung und in Gottes Erlösung und in Gottes ewiger Liebe. Deshalb ist die Aussage des Neuen Testaments, dass mit der Taufe eigentlich schon die erste Auferstehung geschehen ist, weil wir grundsätzlich dazugehören. Dazugehören ist alles. Wir sind in eine Sippe hineingetauft, Menschen, die die Verheißung ewigen Lebens haben. Und deshalb haben wir allen Anlass, die positiven Zeichen auf dem Weg ernst zu nehmen und uns darüber zu freuen und in der Bibel zu lesen und die Wundertaten Jesu zu studieren. Ich selber kann gar nicht genug davon lesen. Und auch nicht von Wundern großer Heiliger, wie des heiligen Franz von Assisi oder der heiligen Katharina von Siena. Ich finde, dass das alles nicht das Leiden erklärt, aber ein Ziel angibt. Wozu ist das alles da? Wozu sind auch die positiven Zeichen, die wir nicht einfach mit der Hand wegwischen können? Und ich denke, auch wenn man die negativen Erfahrungen einbezieht, das alles hat den Sinn, dass wir auf irgendeine Weise zu Gott finden, sei es durch Dankbarkeit, sei es durch Mut und Trotz und darauf setzen, dass wir jedenfalls als Getaufte auf der ganz sicheren Seite stehen.
Vielen Dank, Herr Professor. Wenn Sie mir eine ganz kurze Nachfrage noch gestatten würden. Es gibt ja, ich denke, das kommt jetzt eher aus fundamentalistischeren Kreisen, aber ich habe diese Auslegungen schon gehört, dass man ja dann davon ausgeht, wenn jemand mit einem solchen Schicksal, gut, bei Hiob war es ja gewissermaßen eine Wette zwischen Gott und Teufel, aber dass man davon ausgehen könnte, wenn jemand etwas ganz Schlimmes passiert, das ist in irgendeiner Form mit selbst verschuldet. Und also gerade ja bei Kindern oder Menschen, die eine schlimme Behinderung oder Krankheit, wie Sie gesagt haben, eher aufgrund der Naturgesetze, wo man keine Schuld sehen kann. Das wäre, denke ich, auch nach Ihrem Verständnis, so könnte man es nicht sagen, oder? Das ist jetzt die Schuld des Einzelnen, der davon getroffen ist, dass da von dem Menschen eine Schuld ausgeht, dass der so etwas erfährt.
Genau, das ist alles Quatsch, was die Menschen manchmal denken. Und Jesus selber tut das auch in der Perikope in Johannes 9. Da geht es um den Blindgeborenen, also ein Mensch, der von Anfang an blind ist. Und da stellen die jüdischen Gesprächspartner Jesu die Frage, ist er nun durch die Schuld seiner Eltern oder durch eigene Schuld blind geworden. Und Jesus sagt, diese Schuldfrage ist völlig sinnlos. Sinnvoll ist allein das, was Gott daraus machen will. Und das zeigt Jesus, indem er den Blinden heilt. Und das gilt für jedes böse Schicksal, was uns ereilt. Ich denke an die Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg. In unserer Gemeinde hatten wir 2/3 schlesische Katholiken, die aus Schlesien vertrieben waren und die immer gefragt haben, warum gerade wir und wie kann Gott das zulassen? Und die Antwort meines Pfarrers war, irgendwann werdet ihr aufgeben, nach hinten zu gucken, sondern nach vorne zu schauen. Was können wir machen mit der neuen Gelegenheit, in die wir hineingekommen sind und mit der neuen Lage und der neuen Aufgabe. Deshalb hat man ja auch festgestellt, dass den größten Anteil am Wirtschaftswunder im deutschen Staat die Vertriebenen hatten. weil sie nach vorne geblickt haben, weil sie die neue Situation als einen Anlass gesehen haben, sich einzubringen. Sie haben nicht nach der Schuld gefragt. Das ist auch in den 90% der Fälle sinnlos. Okay, es gibt Menschen, die wählen die falsche Partei. Es gibt Menschen, die sind unvorsichtig. Aber das reicht nie, um das Maß an Unglück zu erklären, würde Jesus sagen, sondern entscheidend ist, dass Gott euch will, und zwar persönlich will, und dass die Grundregel dieses Weges das Gesetz der Verwandlung ist, dass es nie dasselbe bleibt, sondern jeden Morgen gibt es neue Gelegenheiten und die Fantasie des Herrgotts ist unbegrenzt.
Und daran
können wir Anteil haben.
Und ein Kind ist auch nicht in dem Sinne jetzt von Gott allein gelassen oder übersehen.
Nein, gerade ein Kind nicht, weil das Kind ja noch das ganze Leben vor sich hat.
Oder eben auch nicht, wenn es eben unheilbar krank auf die Welt kommt. Aber dennoch könnte ich mir sicher sein, dass Jesus dennoch bei ihm ist. Ja, Sie sagten ja mal in einer anderen Sendung, wo war Gott beim Holocaust, Jesus war am Kreuz. Und ich habe, also das ist für mich, war das bisher auch die beste Antwort, oder dass ich mir sagen kann, er hatte ja selbst gelitten, aber deswegen ist er trotzdem, also er hat das Kind nicht verlassen, oder? Also das ist einfach für mich, wäre das so die Schlimmste, dass ich mir denke, wieso greift er eben dann dort nicht ein, wo so ganz furchtbares Unheil ist. Aber
wir erfahren schwere Krankheit und Tod aus Gottverlassenheit. Da ist Jesus auch ganz ehrlich und sagt, mein Gott, du hast mich verlassen. Aber er fragt nicht, warum, das sind unsere falschen Bibelübersetzungen, sondern er fragt, wozu hast du mich verlassen? Und das Wozu deutet auf die Auferstehung hin. Und Auferstehung ist keine billige Floskel, sondern ehrlich gesagt die einzige wirklich tragfähige Hoffnung, die wir haben, weil sie in Jesus in Erfüllung gegangen ist und wir im Windschatten Jesu stehen.
Ja, Herr Professor Berger, herzlichen Dank für die Beantwortung dieser Frage unseres Hörers aus München. Herzliche Grüße an Herrn Beink, der diese Fragen zur Theodizee gestellt hat, überhaupt ja zu Gott im Leid sozusagen, in der Auseinandersetzung mit dem Leid der Menschen. Jetzt haben wir auch gleich eine nächste Hörerin in der Leitung. Zuvor noch die Einladung an alle anderen Hörerinnen und Hörer, hier anzurufen, ihre Fragen rund um die Bibel jetzt an Professor Berger zu stellen, und zwar unter der Rufnummer 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Jetzt begrüßen wir Frau Vollmer aus Lehrte. Grüß Gott, Frau Vollmer, hallo.
Grüß Gott, auch hallo. Herr Professor Berger, ich habe eine Frage zu Lukas Kapitel 19, Vers 26. Das ist also das Ende vom Gleichnis mit dem anvertrauten Geld. Ich sage euch, jedem, der hat, wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen. Das ist ein harter Satz. Und wenn Sie das erklären könnten?
Ja, erklären kann man es eigentlich kaum, weil es eine bittere Erfahrung mit jeder Art von Kapitalismus ist. Dass die Armen immer ärmer werden und die Reichen immer reicher, ist eine schlichte Tatsache, die uns in jedem Jahr von den politischen Parteien in Deutschland präsentiert wird, besonders von den Linken natürlich. Diese Sentenz Jesu, wer hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird auch das, was er hat, noch genommen. Also eher eine bittere Erfahrung darüber, wie das Leben funktioniert. Das gehört sozusagen zu den Naturgesetzen, hätte ich beinahe gesagt. Wenn ich sage Naturgesetz, dann wäre das ein Verlauf der Dinge, der zwangsläufig ist. Aber da schlägt mein Herz dann doch für den Herz-Jesu-Sozialismus, dass ich sage, es ist nicht zwangsläufig, sondern wir können das ein bisschen ändern und steuern. Soweit also gegen diese allgemeine Regel der Wirtschaft, die man leicht bestätigt finden könnte. Was bedeutet das in dem lukanischen Gleichnis? In dem lukanischen Gleichnis ist es eine Anstachelung, ein äußerstes Gebot, eine äußerste Konsequenz. Seht zu, dass ihr zu den Habenden gehört. Und die Habenden sind diejenigen, die etwas mit den anvertrauten Geldern haben machen können. Seht zu, dass ihr das nicht einfach vergeudet oder vergehen lasst, was euch anvertraut ist, sondern wuchert mit dem, was ihr habt. Die alte Kirche hat das so ausgelegt, dass sie gesagt hat, jeder Mensch hat eine Begabung. Es gibt keine unbegabten Menschen. Das haben ja auch alle meine Freunde, die Lehrer sind, bestätigt. Es gibt keine Unbegabten. Auch der letzte Hilfsschüler oder Sonderschüler, wie man das nennt, hat irgendetwas, das er kann. Das er sehr gut kann. Und vielleicht sogar besser als die anderen. Und deshalb soll er dieses Charisma, diese Gabe zum Lobe Gottes, wenn ich das mal fromm sagen darf, beizutragen, dieses zu entfalten, damit irgendwelche Spuren durch ihn hinterlassen werden, worum man erkennen war, das war dieser Mensch. Dieser Mensch hat das persönlich aus dem gewirkt, was er kann. Und das sollten wir ganz ernst nehmen. Das ist ein wichtiger Grundsatz der Pädagogik. Und Jesus appelliert eben daran, da gibt es Menschen, die viel Geld anvertraut bekommen haben, die werden schon damit umgehen, die haben einen Sinn für den Markt, aber dann gibt es auch Menschen, die scheinbar wenig haben. Und gerade an die richtet sich Jesus und sagt, macht etwas, nur nicht mit eurem Geld. Was im Gleichnis Geld heißt, ist im Leben eine Begabung. Und macht etwas mit eurer Begabung und dann hat euer Leben Sinn, weil eure Begabung erstens euch selber bestätigt und zweitens andere Menschen Freude macht und drittens Gott loben lässt.
Also man soll das Wort mit dem Geld nicht so wörtlich nehmen, sondern weiterfassen.
Ja.
Gut.
Es geht beim Geld um die Begabung.
Ja. Was einer mitbekommen hat. Ja, danke schön.
Ja, so eine ähnliche Bibelstelle, Herr Professor Berger, ist ja dann auch das Gleichnis von den Talenten, oder? Also die Talente sind dort ja auch Geldeinheiten, aber wir übersetzen das ja gerade auch oder interpretieren das ja auch gerade dann im Sinne der Talente als Begabungen und eben nicht Geldeinheiten.
Kommt daher, wir reden von Talent, weil wir dieses Gleichnis in seiner Matthäusform dann auch symbolisch fassen und bei Talenten nicht nur an ein Silbergewicht denken, eine Silberwährung, sondern wirklich an die Begabung. Aber das kommt aus der Auslegung dieses Gleichnisses, dass wir so das Wort Talent gebrauchen.
Ja, vielen Dank, Professor Berger. Jetzt haben wir auch schon einen weiteren Anrufer in der Leitung, nämlich einen Anrufer aus Köln. Herzlich willkommen bei Radio Horeb.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Andreas Reindorf. Ich rufe aus Köln an und ich habe eine Frage zur Passionsgeschichte. Und zwar heißt es da ja, dass unter dem Kreuz die Frauen und der Jünger standen, also Johannes stand. Jetzt ist es ja im antiken Zeugentum, auch im Alten Testament so, dass die Zeugen immer zwei erwachsene Männer sein müssten. Spielt das vielleicht an diesen Stellen eine Rolle, dass im Grunde genommen bei der Kreuzigung Jesu keine Zeugen oder offiziellen Zeugen in dem damaligen Sinne dabei waren. Und dass es dabei nicht um irgendwelche Bangigkeiten der Apostel ging.
Also im Alten Testament geht es um Deuteronomium, also 5. Buch Moses, Kapitel 19. Da heißt es, dass eine Sache steht auf 2 oder 3 Zeugen. 2 oder 3. Von Männern ist da keine Rede. Das ist eine Auslegung des Flavius Josephus, des jüdischen Historikers im 1. Jahrhundert nach Christus. Der behauptet, weil die Frauen sowieso schwach sind, wir wissen es mittlerweile alle besser, weil die Frauen schwach sind, gilt ihr Zeugnis als schwachsinnig. Das ist aber eine Art von Chauvinismus, die interessanterweise die Forscher alle geglaubt haben, dass es das Zeugnis von Frauen nichts gegolten habe. Josephus, dieser jüdische Historiker des 1. Jahrhunderts, ist der Einzige, der das so denkt. Im Alten Testament steht, dass es Zeugen sein müssen, aber es steht nicht da, dass es männliche Zeugen sein müssen. Und daher kann man sagen, wenn das in irgendeiner Bibelauslegung vorkommt oder von auf der Kanzel behauptet wird, dass das Zeugnis von Frauen nichts gegolten hat, dann ist das Quatsch.
Alles klar, Dankeschön.
Bitteschön.
Ja, vielen Dank auch an unseren Anrufer aus dem Kölner Raum. Jetzt auch an Sie alle nochmal die Einladung, wenn Ihnen eine Bibelstelle unter den Nägeln brennt, zögern Sie nicht, fragen Sie den Fachmann und rufen Sie an unter 089 517 008 008. Herr Professor Berger, Sie haben gerade die Stelle angesprochen, dass eben in der früheren Welt, gerade dann sogar auch noch im Mittelalter, das Zeugnis von Frauen oft ungültig war. Kommt daher auch der Sprachgebrauch, dass man das von Frauen Stammende, also das von Damen Stammende, als dämlich sieht und heute eben wir haben das in unserem Sprachgebrauch als dumm dann übernommen und das von Herren Stammende als herrlich, also als gut und höherwertig. Ist es so, dass das von diesen Wurzeln aus tatsächlich in unseren Sprachgebrauch übernommen wurde, auch wenn wir das heute nicht mehr unterschreiben würden?
Das kann schon sein, aber die Abwertung der Frau sollte man nicht in erster Linie auf die Bibel zurückführen, sondern sie ist eigentlich Resultat eines langen Machtkampfes und geschieht immer, weil die Männer im Grunde genommen genau wissen, dass die Frauen die Stärkeren sind. Was also dann als Unterdrückung der Frau dargestellt wird, passiert tatsächlich, ist eine Reaktion der Männer, die man nur durch Angst erklären kann. Denn jeder Mann hat schließlich seine Mutter, übermorgen ist Muttertag, und sollte von daher eigentlich ehrfürchtig sein gegenüber jeder Frau. Aber im Hintergrund herrscht bei vielen Männern die Angst, dass Frauen zu mächtig sein könnten. Und deshalb versucht man sie systematisch auszuschalten und vor die Tür zu setzen. Das geschieht seit vielen Jahrhunderten nicht nur im Abendland. Und deshalb ist es nicht das Christentum dafür verantwortlich, sondern die Konstitution von männlichen Wesen, über die wir beide ja einigermaßen Bescheid wissen. Wie sind Männer so und wovor haben Männer Angst?
Verstehe, also gerade in einer patriarchalischen Gesellschaft, aus der ja auch dann zum Beispiel die Bibel stammt und auch ja dann letztlich auch dann große Teile des mittelalterlichen Denkens noch dort Anleihe genommen haben, ist dieses halt übernommen worden, einfach diese Angst wohl, die dann zur Abwertung der Frau geführt hat. Jetzt hat eine weitere Anruferin die Chance genutzt und hier angerufen, um ihre Fragen zur Bibel von Ihnen, Herr Professor Berger, beantworten zu lassen. Als nächstes begrüße ich in der Sendung Frau Breuer aus München. Grüße Gott, hallo.
Ja, grüße Gott auch, Herr Professor Berger.
Hallo.
Ich hätte noch mal eine Anmerkung zu dem Vorletzten. Wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird noch genommen, was er hat. Im Gegensatz zu den Talenten ist hier nicht von irgendwelchen Talenten die Rede, sondern man muss erst mal fragen, um welches, was hat er und was hat er nicht, muss man doch erst mal sich drum kümmern. Und da ist für mich die Antwort gekommen, wer Gott erkannt hat, dem wird gegeben. Und wer Gott nicht erkannt hat, wird auch noch das genommen, was ihn hindert daran, Gott zu erkennen. Das ist meine Antwort auf diese Frage. Ich weiß nicht, ob Sie das auch mitvollziehen können.
Ja, das kann ich schon verstehen, aber es geht nicht nur, es geht auch um das, was Sie meinen, aber nicht nur. Es geht nicht nur um die Erkenntnis, sondern es geht um das, was wir überhaupt darstellen. Früher hatte man gesagt, es geht auch um unsere guten Werke und es geht auch um unsere Verdienste oder Lebensleistung. Und da ist die, noch einmal die Erfahrung in der Härte des Lebens im Kapitalismus, der allgegenwärtig ist, dass die Armen immer ärmer werden und die Reichen immer reicher. Und das ist zunächst ganz elementar zu verstehen. Und so ist es, deshalb ist es auch so allgemein formuliert, offenbar eine Sentenz, die Jesus übernommen hat und die ein Stück Bitterkeit des Lebens darstellt. Und Jesus sagt, wenn irgendwo, dann gilt dieses nicht in erster Linie nur ökonomisch, sondern es gilt generell auch für unser Verhältnis zu Gott. Auch dort geht es darum, etwas zu haben. Das ist nicht nur Erkenntnis, sondern das sind auch die sogenannten guten Werke oder, wenn man das allgemeiner ausdrücken will, das, was ich bin. Und die Antwort, die Jesus geben will, heißt nicht, so ist es nun mal, sondern heißt, seht zu, dass ihr dabei seid. Seht zu, dass ihr auf etwas stolz sein könnt. Und das könnt ihr. Wir schaffen das.
Würde ich selber nicht so bejahen, wie Sie das jetzt ausgedrückt haben. Ich kann es schon verstehen, was Sie sagen. Aber wer nicht hat, ja, also das heißt auch, zum Beispiel für mich auch keine Vorstellung von Gott hat, ja, sondern der einfach sich hingeben kann, ja, der meinetwegen lieben kann, ja, der hat Gott sozusagen erfahren. Wer Gott erfahren hat, dem wird gegeben. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich in meinem Leben habe, in meinem, also nicht so großartigen, aber doch immer wieder, wenn ich im Vertrauen bin, dass ich dann auch viel geschenkt bekomme, ohne dass ich es erbitte. Und wenn ich selber zu viel Vorstellungen habe, was mir Gott alles geben sollte, dann funktioniert es irgendwie nicht. Also so in diesem Sinn meine ich das.
Ja, das ist alles schon recht.
Aber Sie,
vielen Dank.
Ja, und dann hätte ich aber noch eine andere Frage, wenn Sie noch so viel Zeit haben. Und zwar geht es da um die Fußwaschung. Und zwar sagt Jesus, wenn ihr vom Bad kommt, dann seid ihr alle rein. Dann braucht ihr nur noch die Füße zu waschen. Brauche ich euch nur noch die Füße zu waschen. Aber warum muss er sie dann noch waschen, wenn sie schon vom Bad kommen? Werden dann die Füße nicht mitgewaschen? Oder wie ist das damals gewesen?
Also beim Bad in der Antike ist es wie in unserer Wohnung. Zwischen dem Badezimmer und meinem Arbeits- oder Fernsehzimmer, wohin ich mich nach dem Bad begebe, liegt jede Menge Dreck und die Füße sind dann natürlich wieder mit Staub kontaminiert, egal wie weit vorher gekehrt worden ist oder nicht. Also die Füße müssen trotzdem gewaschen werden, weil zwischen Badezimmer und dem, wo Nachbar Mann ist, die Füße auf jeden Fall schmutzig werden und zwar von unten her.
Und was ist da die tiefere Bedeutung? Also es ist ja auch die Fußwaschung noch einmal im Jahr am grünen Donnerstag bei uns Tradition.
Die tiefere Bedeutung ist, dass Jesus die Füße wäscht. Also eine Leistung vollzieht, die normalerweise Sklaven oder Sklavinnen tun. So ähnlich wie Schuhe putzen heute noch in südlichen Ländern. Damit wollen die Ärmsten der Armen Geld verdienen. Wenn man in Indien aus dem Flugzeug steigt, gibt es gleich 100 Leute, die einem die Schuhe putzen wollen. So war das in der Antike mit dem Fußwaschen. Es war ein Job für die Ärmsten. Und wenn Jesus selber den Jüngern die Füße wäscht, dann degradiert er sich selber zum Diener aller. Das ist also ein Ausdruck dessen, was im Lukas-Evangelium so gesagt wird, dass Gott sich die Schürze umbinden wird, um allen zu dienen. Wie ein Kellner oder wie einer, der die Füße wäscht. Jesus nimmt hier die denkbar niedrigste Position ein. Den niedrigsten Job tun sie für uns, nicht damit wir stolz sind, sondern damit wir erkennen, wie weit die Liebe Gottes reicht.
Ihnen, Herr Professor, vielen Dank für die Erklärung und wir danken auch noch Frau Breuer aus München für die Stellung dieser Frage. Zwei weitere Anrufer haben wir vor dem Ende der Sendung noch in der Leitung und so begrüße ich als nächstes eine Anruferin, die anonym bleiben möchte und die aus Bayern anruft. Schönen guten Tag auf Radio Horeb.
Ja, guten Tag. Ich möchte gerne wegen einer Stelle fragen im Alten Testament, dass Gott gärenden Wein zu trinken gibt. Also ich weiß nicht mehr genau die Stelle, aber ich verstehe das nicht, was das bedeutet.
Oh, das weiß ich auch nicht. Gärender Wein ist normalerweise nicht so gut bekömmlich, als ich das vom Heurigen her, der Heurige ist kurz über die Gärung hinaus. Man kann ihn schon trinken, aber man muss sehr auf seinen Magen achten dabei. Und gärigen Wein heißt jedenfalls vermutlich etwas geben, mit dem man Probleme hat.
Ja, als Strafe stand das irgendwie.
Ja, und ja, das ist schon vorstellbar. Ja. Ich würde sich an meine Erfahrungen mit Heurigem anschließen. Also ich kriege, ehrlich gesagt, bei Heurigem immer Durchfall. Und das machen den Leuten der Maten Israel auch schon so gegangen sein.
Ja, danke.
Bitte.
Jetzt haben wir noch eine weitere Anfrage von einer Dame, die aus Landau anruft. Und zwar begrüßen wir in der Sendung Frau Schmidt-Jüng. Grüß Gott auf Radio Horeb. Hallo.
Hallo. Vielen Dank, Herr Professor Berger, für die Beantwortung der Fragen. Ich habe zwei Fragen. Das erste ist, Petrus war doch verheiratet, laut Evangelium.
Ja, ja.
Und er war der erste Papst, richtig?
Ja, ja.
Und wieso darf dann ein Papst und ein Priester nicht verheiratet sein?
Der Zölibat, den Sie ansprechen, ist eigentlich kein negatives Gebot, sondern etwas, das sich aus der Nachfolge Jesu ergibt, wenn man Jesus begeistert nachahmt. Jesus selber war nicht verheiratet, der war nur da für seine Aufgabe. Und viele Pfarrer, je länger, desto mehr, sagen mir, wenn ich überall dies auch noch verheiratet wäre, hätte ich für meine Familie gar keine Zeit. Ich wollte auch mal Priester werden, durfte dann aber nicht, weil die Münchner Fakultät nicht überzeugt war von meiner Rechtgläubigkeit. Aber lassen wir das mal beiseite. Ich wollte das auch mal. Und meine Vorstellung war, ich möchte ganz sein für einen Beruf, der mich von morgens um 8 bis nachts um 12:30 ausfüllt. Und habe das Gefühl, dass ich die Begeisterung dafür mitbringe. Und dass für eine sorgfältige Beschäftigung mit der Familie eigentlich keine Zeit bleiben wird und dass dieses dann ein Problem wird. Und zwar deshalb, wenn die Familie mich ganz fordert und der Pfarrberuf genauso, wenn ich das richtig verstehe. Mein Wunsch war, die Menschen an Jesus zu erinnern, auch in der Weise, für nichts anderes Zeit zu haben als dafür. Und die Lage der modernen Seelsorge bestätigt mich eigentlich daran. Ich zum Beispiel selber finde es schade, dass noch nie ein Pfarrer in den letzten 25 Jahren Zeit hatte, meine Wohnung zu betreten. Ich hätte es gerne, aber verstehe, dass er keine Zeit hat. Er ist ein katholischer Pfarrer. Und wo soll er die Zeit hernehmen, noch dazu, wenn er verheiratet wäre? Es geht nicht. Die Menschen brauchen Priester. Das war der Sinn des Zölibats. Also es geht nicht um die Bewahrung der Reinheit oder die Ablehnung von Frauen, sondern es geht um die Doppelung der Aufgaben. Familie plus Pfarrfamilie, das ist zu viel. Da braucht man ein bisschen Rücksicht auf die Gesundheit der Pfarrer. Die ist ohnehin bedroht. Von den Freunden, die mit mir Priester werden wollten, lebt keiner mehr, weil sie alle systematisch verheizt wurden. In Norddeutschland, Bistum Hildesheim, ist klar, da kommt man überhaupt nicht mehr zur Besinnung. Noch dazu, wenn es pro 10.000 Katholiken nur noch einen Pfarrer gibt. Was soll da auch noch eine Familie? Das ist schon wirklich eine Frage, nicht nur der Zeiteinteilung, sondern auch, wo das Herz schlägt, ob man sagt, ich möchte an Jesus erinnern.
Man sieht ja auch immer wieder bei evangelischen Pastoren und Pastorinnen, dass dort eben schon eine hohe Belastung auch für die Familien resultiert aus der, ja, aus dem Fulltime-Job solch eines Pastors oder solch einer Pastorin. Und wenn es um die Frage der Berufungen geht, merkt man ja auch gerade an den evangelischen Kirchen oder auch an den orthodoxen Kirchen, die ja sogar fordern, dass die Priester heiraten, dann sieht man ja daran, dass da auch nicht mehr Priesternachwuchs existiert, nur weil der Zölibat dort aufgehoben ist. Also
das Problem besteht leider auch darin, dass bei evangelischen Pfarrern die Scheidungsrate 50% ist. Und wenn erst Katholische damit anfangen würden, gäbe das eine Reihe von neuen Problemen.
Ja, höchstwahrscheinlich haben Sie da recht. Es gab wieder viele hörenswerte Insider-Infos heute zu diversen, mitunter echt schwierigen Bibelstellen zu hören in der letzten knappen Stunde beim Grundkurs des Glaubens mit der aktuellen Ausgabe von Frag den Professor zur Bibel. Die Sendung ist leider bereits zu Ende und so danke ich an dieser Stelle unseren Hörern vielmals fürs Einschalten und Anrufen. Jetzt auch noch der zuletzt angerufenen Frau Schmidt-Jüng aus Landau. Herzlichen Dank für diesen letzten Impuls, für Ihre Frage. Und ich danke auch ganz herzlich vor allen Dingen Ihnen, lieber Professor Berger, für Ihr Wissen und Ihre Zeit. Danke sehr, vergelt's Gott. Und wenn Sie an den Empfangsgeräten mögen, können Sie diese Sendung sehr gerne als Podcast herunterladen auf horeb.org oder in der Radio Horeb App sowie im Skill von Alexa. Natürlich können Sie diese Sendung auch bei unserem CD-Dienst bestellen ab Montag unter 08328 921 120. Leon Bichler hat für Sie diese Sendung moderiert und ich lade Sie jetzt herzlich an, dran zu bleiben und um 15 Uhr mit Wolfgang Hering, dem Gründer der Helfer für Gottes kostbare Kinder Deutschlands, das Gebet zur Todesstunde des Herrn mit anschließendem Barmherzigkeitsrosenkranz mitzubeten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.